finde es super schade, dass diese gesamte Palette von Themen im Augenblick überlagert wird durch das Thema, auf das ich jetzt zu sprechen kommen muss. Denn wir haben ja Glück, dass andere Themen im Fokus stehen. Auch dieser smarte Kollege Lindner. Der hat ja eine Zeit lang so sich verkauft als der Macron in Berlin. Der ist nicht Macron, der ist Richard Kimball auf der Flucht vor Verantwortung, Genossinnen und Genossen. Der Mann kann es nicht, der will es nicht. Und hat Sozialdemokraten an der Stelle jetzt Vorwürfe, dass wir uns womöglich verweigern würden. Und ich kann mal sagen, ich suche immer noch, ich habe dieses Sondierungspapier zwischen Grünen, FDP und CDU. Ich suche immer noch nach dem sachlichen Grund. Wenn es eine Sondierung gab, wo es eine eindeutige Siegerfraktion gegeben hat, dann war das die FDP bei den Jamaika-Sondierungen. Die haben in jedem Punkt, haben die quergeschrieben bekommen von den anderen Partnern. Ich hätte mal wissen mögen, was die Grünen sagen, wenn das tatsächlich Vertrag geworden wäre. Er hat in allen wesentlichen Punkten sich durchgesetzt und hat dann Angst vor der eigenen Courage gekriegt, nach dem Motto, Kuss der Spinnenfrau, wehe die Märkte umarmt einen, dann ist man platt, und ist an der Stelle desertiert. Aus der Verantwortung raus hat der Mann sich rausgestohlen und hält uns dann heute aus Süddeutschland tolle Reden. Ich kann nur sagen, das ist nicht verantwortlicher Umgang mit Möglichkeiten, eigene Inhalte umzusetzen. Und was haben wir gemacht, Genossinnen und Genossen? Für uns war klar, Klammer auf, für den Herrn Körkes ist das immer noch klar, diese große Koalition ist abgewählt. Wenn zwei regierungstragende Fraktionen 13,2% verlieren, es zusammen nur noch für eine ganz knappe Mehrheit reicht, dann kann ich nur sagen, muss man sich Gedanken darüber machen, in Anbetracht der Tatsache, dass ja viele gute Dinge umgesetzt worden sind. Und dann kann ich verstehen, dass ein Bundespräsident hingeht und sagt, ja, ich habe einen Job, meine Aufgabe ist, ich muss eine Regierungsverantwortung hinkriegen. Dann spricht es für die Sozialdemokratie und auch für Martin Schulz, dem im Augenblick an der einen oder anderen Stelle womöglich etwas Unrecht getan wird. Ich kenne den Martin sehr lange, wir sind in der Frage nicht einer Meinung gewesen, aber die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, ist manchmal sehr gewöhnungsbedürftig. Das sei an der Stelle aber nicht aufpassen. Und dann hat der Martin Schulz gesagt, dann muss ich in meiner Partei dafür sorgen, dass wir uns klar darüber werden, ob wir dieser Anforderung durch den Bundespräsidenten entsprechen oder nicht. Und jetzt fängt die Geschichte an, ein bisschen knifflig zu werden. Das hätte nicht geklappt auf dem ersten Bundesparteitag, wenn es nicht einen Antrag, an dem ich mitformuliert habe, aus Nordrhein-Westfalen gegeben hätte, in dem wir 5 wesentliche Punkte dann ganz deutlich formuliert haben. Ich habe zu Steuern schon was gesagt. Mehr Gerechtigkeit, mehr Steuergerechtigkeit. Ich sage jetzt mal was zur Altersvorsorge. Rente und zwar nicht Existenz sichern, sondern Lebensstandards sichern. Und zwar auch in Höhe einer Rente, von der Menschen dann tatsächlich leben können. Und da ist 48% mit Verlaub, Genossinnen und Genossen. Stellt euch mal einen Infostand und lasst euch mal die Erwerbsbiografien von Menschen zeigen, die 70 bis 50 Jahre irgendwo ballot haben. Genossinnen und Genossen, die haben dann netto bei diesen 48% heute schon kaum genug zu leben. Das ist ein Zwischenschritt. Die Rente dazu sichern. Und wir sind mit der Forderung in diese Verhandlungen reingegangen. Wir wollen ein Konzept, dass die Renten auf Dauer verbindlicher abgesichert sind auf einem besseren Niveau und in Nordrhein-Westfalen in unserem Landesparteitagsbeschluss. War die Zahl eine 5, die vorne stand. Nächster Punkt. Wir haben dann, und da rede ich jetzt nicht über eine endgültige Lösung. Wenn mich heute einer fragt, wie sieht zum Beispiel deine Gesundheitsvorsorge, dein Modell für die Zukunft aus, wenn du sagst Bürgerversicherung, kann ich sagen, ich bin niemand, der da im Detail drin ist. Aber ein paar Dinge, die kann ich sagen. Es kann nicht angehen, dass es unterschiedliche Behandlungsdinge im medizinischen Bereich gibt, abhängig davon, ob man Kassenpatient oder Privatpatient ist. Das darf es bei uns in Deutschland nicht geben. Es kann nicht angehen, dass Menschen länger warten müssen, nur weil die behandelnden Ärzte für die nicht den so und so viel Faktor abrechnen können. Insoweit hätten wir eine breitere Grundlage gebraucht. Ich bin an einer Stelle sehr stolz. Ein Irrtum der Sozialdemokratie ist in den Koalitionsgesprächen der Sondierung abgeräumt worden. Wir hatten seinerzeit im Zuge neoliberaler Dinge die Parität kaputt gemacht. Aber das ist Reparatur und kein Einstieg in eine Bürgerversicherung gewesen. Und das, was wir jetzt haben, ist eine Kommission, genau wie bei der Rente. Mein Opa sagte immer, jetzt nicht hinhören, die meisten kennen das, so ist mir schon ein Fahrrad abhanden gekommen. Ich kann mich an zwei Koalitionen mit der CDU erinnern, wo Prüfungsaufträge drin standen. Der eine ist der spektakulärste überhaupt. In der ersten großen Koalition hatten wir einen Prüfungsauftrag, kommunales Wahlrecht für Migrantinnen und Migranten. Die Prüfung hat meiner Erinnerung nach ungefähr 6 Sekunden gedauert, hat die CDU gesagt, machen wir nicht, war das durch. Beim letzten Mal hatten wir Kommunalfinanzen, erinnert euch, 5 Milliarden, deshalb habe ich gesagt, bin ich dagegen. Leute, auf die letzten 1,5 Milliarden warten die Kommunen in Deutschland immer noch. Von daher habe ich den Eindruck, dass wenn da Arbeitskreise und Gesprächsrunden vereinbart worden sind, dass kein Zeichen für einen Schritt in die richtige Richtung ist, sondern dass doch aus meiner Sicht eher ein Zeichen dafür ist, an der Stelle hat es einfach keinen Konsens gegeben. Ich kann euch dann nicht ersparen, dass ich auch was zu den Arbeitnehmerrechten sage. Weil das ist, was, da muss man dreimal hingucken. Ja, wir hatten drinstehen, und ich finde das ein wichtiges Thema. Als Vater von Kindern im entsprechenden Alter kann ich euch nur sagen, unabhängig von Schulabschlüssen, von Bildungsabschlüssen, egal ob es um junge Akademiker oder um Handwerkerinnen und Handwerker geht, es ist heute richtig schwierig für einen Menschen, von dem wir verlangen, dass er Familie gründet, dass er für die Gesellschaft was beiträgt, für so einen Menschen, beim Einstieg ins Berufsleben die ersten paar Jahre überhaupt eine gewisse Sicherheit zu kriegen. Das geht von Frist zu Frist zu Frist. Und das ist Ausbeuterei der einfacheren Art. Da muss man nicht besonders sozialistisch sein, um das scheiße zu finden, Genossen und Genossen. Aber das, was wir jetzt an der Stelle verhandelt haben, ist zumindest janusköpfig. Von 24 auf 18 Monate runter bedeutet für, ich habe da eine Fachfrau auch bei einer Konferenz mal gehört, die sitzt mir jetzt beinahe genau gegenüber, bedeutet für die Betroffenen Leistungsverkürzung im Fall, dass es keine Anschlussbeschäftigung gibt. Und die Größenordnung der Unternehmen, Genossinnen und Genossen, ich bin leider beruflich so ein bisschen vorbelastet da. Da muss man kein Einstein der Betriebswirtschaftslehre sein, um sich so ein paar Möglichkeiten einfallen lassen zu können, richtige Betriebsgrößen hinzukriegen, um nachher die gut gemeinten Regelungen in diesem Kooperationsvertrag womöglich unterlaufen zu können. Eine Sicherheit für gerade jüngere und ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass es nicht zu sozialer Ausgrenzung und zu einer kurzfristigen Verkettung kommt, ist das, was wir da vereinbart haben, eindeutig nicht. Ich will dann einen letzten Punkt ansprechen, der vielleicht nicht so en vogue ist im Augenblick. Ich habe in der vergangenen Wahlperiode war ich innenpolitisch zuständiger stellvertretender Fraktionsvorsitzender und war auch für Flüchtlingsfragen in der SPD-Landtagsfraktion zuständig. Wir haben uns über viele Jahre mit folgender Fallkonstruktion richtig schwer getan. Familien kommen, und zwar aus Gründen, die erstmal keine Rolle spielen, zu uns und kriegen keinen Bleibestatus. Und über denen schwebt immer noch das Damoklesschwert, ne, wie geht das denn aus? Ich hätte mir zuerst gewünscht, wir machen einfach so eine vernünftige Sache wie, wir sagen alle, die in diesem Schwebezustand 3 oder 4 Jahre hier sind, die kriegen alle volle Integrationsleistung und dürfen bleiben. Alles andere, Genossinnen und Genossen, ist unmächtig. Dann habe ich mir gesagt, wir dürfen doch, wer das Grundgesetz noch ein bisschen kennt, nicht Folgendes machen. Wir dürfen uns doch nicht auf eine Zahl einlassen. Das weiß jeder kundige Thebaner, jeder Jurist, aber auch Leute, die nur Nachrichtensendungen verfolgen. Das Grundrecht auf Asyl lässt sich nicht begrenzen. Und wenn wir den Korridor von 180.000 bis 220.000 Menschen als, lest das mal genau durch, verbindlich vereinbart feststellen, dann heißt das, dass wir was tun, was es in der Praxis überhaupt nicht geben kann. Die Gerichte werden uns besser lehren. Wir machen im Prinzip bayerischen Wahlkampf auf Kosten von Menschen, die wir verunsichern, und juristisch ist das Unfug, so eine Zahl da reinzuschreiben. Und das tut meiner sozialdemokratischen Seele, das sage ich euch mal, das tut mir einfach weh, das ist mit mir nicht zu vereinbaren. Und als sei das nicht genug gewesen, Genossinnen und Genossen, haben wir jetzt für den Familiennachzug, bitte lest euch das genau durch. Es gibt einen lieben Kollegen von mir, der Herr Professor Dr. Dr. Pfeiffer, Kriminologe, der hat jetzt in einem spektakulären Gutachten nachgewiesen, wie intensiv der Zusammenhang von Integration und familiärer Gemeinschaft ist. Und wir gehen jetzt hin und schreiben eine Zahl von 1.000 fest pro Monat, die aber nur dann erreicht werden kann, wenn wir gleichzeitig nach dem System der kommunizierenden Röhren auf 1.000 Menschen auf eine andere Art und Weise, zum Beispiel in EU-Länder, loswerden. Darüber hinaus schreiben wir an der Stelle dann fest, dass es besondere Härtefälle geben kann. Ich habe diese Härtefallregelungen in der Funktion, die ich hatte, immer mal verfolgt. Meiner Kenntnis nach unter 100 im vergangenen Jahr, die über diese Härtefallregelung sich da haben bei uns in der Familie integrieren dürfen. Genossinnen und Genossen, der Artikel 6 des Grundgesetzes spricht eine vollkommen andere Sprache. Das ist nach meinem Dafürhalten mit sozialdemokratischen Wertvorstellungen nicht vereinbar. Ich finde, das ist ja für mich persönlich. Da kann jeder sagen, was geht uns das an? Das betrifft uns ja persönlich in unserer Familie nicht. Das ist für mich persönlich der Teil, wo ich dann gesagt habe, da kannst du auf keinen Fall mitmachen, denn wenn wir nicht unsere Werte durch unsere Haltung auch in aktueller Politik vertreten, Genossinnen und Genossen, dann verlieren die Leute das Vertrauen in unsere Berechenbarkeit und Glaubwürdigkeit. An der Stelle, ich habe keine Angst vor Dopen. Wenn der bei parteiinternen Diskussionen von Zweigenaufteil spricht, dann lässt das nur auf eins zurückschließen, auf die innerparteiliche Demokratie und die innerparteiliche Diskussionskultur in dieser CSU. Ich habe auch keine Angst davor, unabhängig davon, wie das jetzt ausgeht, weil das räume ich jetzt freimütig ein. Es gibt Fragen, da darf man durchaus komplett anderer Ansicht sein. Wir sind eine diskutierende Partei. Wenn wir uns in den Zielen einig sind, darf man über den richtigen Weg durchaus unterschiedlicher Meinung sein, Genossinnen und Genossen. Nur wir dürfen eins nicht machen, deshalb habe ich den Oscar Wilde vor Anfang zitiert. Wir dürfen nicht über das Klein-Klein unsere großen Wertvorstellungen, unsere großen Ziele aus den Augen verlieren, nach dem Motto, aus Angst vor möglichen Neuwahlen nicht antreten mit unseren Wertvorstellungen und sagen, dann stellen wir uns eben mögliche Neuwahlen. Apropos Neuwahlen. Die Merkel hat sich ja, ich hätte mich tickeln können, es gibt jetzt Leute, die mal das uminterpretieren. Ich habe das Interview von der letzte Woche im ZDF dreimal angeguckt. Frau Merkel hat sich ja verblatscht. Denn, dass sie das Grundgesetz sich ja zwischenzeitlich auch mal vorlesen lassen, das ist ganz offensichtlich, weil das entscheidet nicht Frank-Walter Steinmeier. Das entscheidet nicht die CDU. Da gibt es Regeln im Grundgesetz, die in Kraft treten für den Fall, dass es keine regierungsfähige Mehrheitskonstellation im Bundestag gibt. Und nach diesen Regeln muss sich die amtierende Bundeskanzlerin entweder gefallen lassen, dass jemand anders an den Frank-Walter Steinmeier nominiert wird, oder sie muss selber antreten. Genossinnen und Genossen, wisst ihr, was in der CDU passiert? Ist ja eben schon von Bündnis darauf eingegangen worden. Wenn die die Chance haben, Neuwahlen zu machen, dann wählen die nicht nur eine neue Liste und viele andere Dinge, die überlegen sich vielleicht auch, ob ihre Spitzenkandidatin noch so en vogue ist. Also ich halte die Frage zumindest für offen, ob das Neuwahlen gibt oder nicht. Und insoweit kann ich nur sagen, Bange machen gilt nicht, Genossinnen und Genossen. An der Stelle, ich schätze den Frank-Walter Steinmeier, ich stehe auf dem Boden des Grundgesetzes und halte beides für zuverlässig genug, seine Automatik ausschließen zu wollen, Genossinnen und Genossen. Lass mich sagen, was zur innerparteilichen Diskussion sagen. Ich habe heute Nachmittag so eine Art Ritterschlag gekriegt, eigener Art. Das ist dann so ein Mischung zwischen Anerkennung und Ohrfeige gewesen. Ich darf als einer der Sprecher derjenigen, die nicht so ganz überzeugt sind von einer erneuten großen Koalition, jetzt bei einer der Regionalveranstaltungen, darf ich dann in den Ring gehen und die Kontraposition vertreten. Und ich frage die Malibons nach dem Motto, ich bin mal gespannt, was die da mit mir anstellen. Ich habe sofort Ja gesagt, freue mich doch ein bisschen drauf. Weil ich denke, an der Stelle, Genossinnen und Genossen, haben wir als SPD nicht nur ein Risiko. Wir haben eine Chance. Wobei, wie gesagt, also, für den Vornamen kann der nichts. Ne? Und Kevin ist nicht allein zu Hause. Das ist kein Problem von Jusos gegen Alte. Das ist eine Frage, die geht quer durch die Generationen. Die geht quer durch die SPD. Und die geht quer auch durch die üblichen Reihen und Linien. Denn ich sage euch mal ganz deutlich, das ist keine Frage von rechts oder links, Genossinnen und Genossen. Viele, die bis jetzt in der Partei als Linke galten, zum Beispiel der Weltmeister im Twittern, aber ich wollte ja nicht keine Personalie sagen, Genossinnen und Genossen, die haben sich als nicht so sehr zuverlässig und windfest, obwohl aus dem hohen Norden zum Teil gekommen, in den letzten Monaten erwiesen, nach dem Motto, Hauptsache ich bin dabei, egal was da hinten rauskommt. Das ist keine Haltung. Ich erwarte von Leuten, die sagen, wir müssen das machen, dass die gute Argumente, und da gibt es eine Menge gute, da stehen ja auch gute Sachen im Vertrag drin, dass sie ihre Argumente austauschen und sich offen bekennen. Genauso wie ich das jetzt hier mache und das Mikrofon dafür nutze, für meine eher deutlich ablehnende Haltung zu werben. Das aber überhaupt nicht abkann. Diejenigen, die diesen da machen, nach dem Motto, ich bin grundsätzlich skeptisch. Das höre ich dann immer. Und dann sage ich, ja, was heißt das denn? Ja, ich bin skeptisch. Und dann frage ich nochmal nach, und dann willst du da im Detail mit sagen, ja, ich bin irgendwie skeptisch. Also wir wollen das ja alle nicht. Genossinnen und Genossen, das ist keine Haltung. Ich erwarte in so einer existenziellen Frage, dass man entweder Ja oder Nein sagt und auf seinem Standpunkt dann beharrt oder sich überzeugen lässt. Und nur ganz ohne diesen Personalmist kommen wir auch an so einem Abend nicht weg. Egal, ob man für eine GroKo aus inhaltlichen Gründen ist oder dagegen ist, finde ich es fahrlässig und nicht hinzunehmen, dass da Personaldinge in einer Art und Weise in der Partei passieren, dass die SPD insgesamt Schaden nimmt. Ich greife jetzt mal wieder so in die Kiste meiner Jugend. Meine Oma sagte immer, wenn man irgendwas erzählt hat, was nicht so besonders in Ordnung war, ich weiche jetzt den Mund mit Kernseife aus. Hat die nie getan. Nur Genossinnen und Genossen, bei den ganzen Dummschwätzern, die im Augenblick durch die Republik gehen und übereinander herfallen, kann ich nur sagen, so viel Kernseife gibt in der Großwäscherei nicht, wie der für nötig wäre, den mal den Mund richtig auszuwaschen. Ich will dann ganz, ganz kurz und heftig zum Schluss meiner Ausführungen kommen, weil ich gar nicht so pessimistisch bin. Das, was mich optimistisch stimmt, ist nicht nur die Anzahl der Leute, die ich hier heute treffe. Was mich optimistisch stimmt, ist dieser Drang danach, innerhalb der SPD um den richtigen Weg zu kämpfen, sich inhaltlich mit Argumenten auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, im Ziel sind wir uns einig, aber wir haben unterschiedliche Wege. Das ist ehrenwert und das macht uns in dieser Republik. So schmerzlich der Blick auf irgendwelche Umfragen ist, wobei, ich halte damit Churchill, also der hat ja zu Statistik immer gesagt, ne? Also ich glaube auch nur noch den Umfragen, die ich selber festgestellt habe, Genossinnen und Genossen. Weil immer dann, wenn es für einen Mainstream in der Gesellschaft nötig ist, gibt es neue Zahlen. Und diese neuen Zahlen dienen zu nichts anderem, als Dinge anzuheizen, habe ich manchmal den Eindruck. Weil, ich weiß, wie die Sachen gemacht werden, insoweit, dass wir von den Umfragen nicht blöffen. Aber die Realität in der SPD ist die, wir haben in Deutschland eine Zahl von Neuaufnahmen, die so sensationell hoch ist. Und zwar nicht von Leuten, die mal für 10 Euro das eine oder andere machen wollen, sondern von Leuten, die sich für die Durchsetzung unserer Ziele innerhalb der SPD und nach außen den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber dann wirklich stark machen wollen. Wir sind wieder bei 460.000 Mitgliedern. Wir haben darüber hinaus als einzige, und das ist dann der abschließende Punkt, eine Erkenntnis, und die eilt uns alle. Es gibt Dinge in unserer Gesellschaft, und da will ich jetzt nochmal einen zitieren, der mir besonders am Herzen liegt. Ich habe auf meinem Schreibtisch immer die erste Regierungserklärung von Willy Brandt liegen. Ich bin 1970 mit 16 Jahren in die SPD eingetreten und war ungeheuer beeindruckt von der Perspektive, die Willy Brandt gehabt hat. Wir haben nämlich eine Zeit, wo Menschen verunsichert sind, wo Globalisierung als Chance, aber gleichzeitig als große Gefahr empfunden wird. Wo wir technologische Umbrüche haben. Wo Sicherheit in sozialen Systemen nicht mehr selbstverständlich ist. Und der Willy Brandt hat mal gesagt, dauerhafte Sicherheit kann es in einer entwickelten Gesellschaft nur durch Veränderungen geben. Der permanente wirtschaftliche und soziale Wandel ist eine Herausforderung an uns alle. Er kann ohne die Initiative des Einzelnen nicht gemeistert werden. Die Eigeninitiative braucht jedoch die Unterstützung der Politik. Könnt ihr nachlesen, Regierungserklärung 1969 gebracht. Genossinnen und Genossen, wir sind die einzige verlässliche politische Kraft, die den Menschen die Unterstützung in den wichtigen existenziellen Fragen liefert kann. Und deshalb bedanke ich mich jetzt dafür, dass ihr mir so geduldig zugehört habt, weil ich glaube, wir leben vom Diskurs in der SPD und da bin ich ganz zuversichtlich, dass rückblickend vielleicht irgendwann mal das Jahr 2018 als Start auf einer neuen Kultur in der SPD verstanden wird. Jetzt bin ich heiter. Vielen Dank.